NDR Info. Themen des Tages.
Ab geht die wilde Fahrt. Die Jamaikaner sind besser gestartet als die US-Amerikaner. Keyshawn Thompson ist vorne, führt das Feld an. Es wird ein Doppelsieg geben für Jamaika. Jetzt kommt Oblix TV. Und er holt sich den Sieg in 9,78 Sekunden. Civil vor Thompson und Lyles. Das ist der Einlauf.
So schnell geht's über 100 Meter. Der schnellste Mensch der Welt heißt ab sofort Oblique Civil. Ein durchaus überraschender Weltmeister. Mehr über ihn und die Leichtathletik-WM gibt es dann in rund 20 Minuten am Ende dieser NDR-Info-Themen des Tages. Am Mikrofon an diesem Sonntagabend ist Tim Krohn. Durchaus überraschend, könnte man sagen, ist auch der Zieleinlauf in NRW. Wir sprechen jetzt ausführlich über die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Dass die auch überregional von Interesse sind, das lässt sich alleine ja schon daran ablesen, dass in einer Stadt wie Gelsenkirchen beispielsweise sogar die Reporter der New York Times unterwegs waren heute. Es ist der erste größere Stimmungstest in Deutschland nach der Bundestagswahl. Einer mit immerhin 13,7 Millionen Wahlberechtigten. Wir schauen deshalb nicht nur nach Düsseldorf, sondern eben auch nach Berlin. Herzlich willkommen erstmal Christoph Ulrich im Landtag in Düsseldorf. Herr Ulrich, wie sieht die Prognose Stand jetzt in diesen Minuten aus?
Naja, die CDU bleibt stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen, zumindest in den kreisfreien Städten und den Kreisen. Kommt auf 34%, das ist quasi das Ergebnis von vor 5 Jahren bei der vergangenen Kommunalwahl. Die SPD, die hat 22,5%, ist zweitstärkste Kraft, verliert leicht, aber das ist deutlich über dem Bundestrend, den die Partei aktuell hat. Die Grünen, das sind sowas wie die Wahlverlierer des Abends bisher, 11,5% kriegen sie in ganz Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Verlust von 8,5%. Die FDP verliert auch, ist nur noch bei 3,5%. Und dann kommen wir auch schon zum Wahlgewinner. Die AfD mit 16,5% der Stimmen hat sie sich verdreifacht gegenüber der Wahl von vor 5 Jahren. Allerdings muss man auch sagen, ist deutlich unter dem Bundestrend, den die Partei gerade hat. Die Linke erstaunlich schwach. Das hatten vielleicht viele Beobachter stärker erwartet. 5,5% und andere Wählervereinigungen, kleinere Parteien, 6,5%.
Wenn Sie da nun einen ersten Strich drunter ziehen, Herr Ulrich, wie gut ist das für die CDU oder umgekehrt vielleicht auch wie schlecht für die anderen?
Die CDU, das haben unsere Vorwahlbefragungen gezeigt, hat vor allen Dingen davon profitiert, dass sie in der Landesregierung als sehr stark wahrgenommen wird. Also über Ministerpräsident Hendrik Wüst, für den dürfte das eine Stärkung sein. Für ihn selber heißt das, er steht für Stabilität mit seiner CDU. Die Bundes-CDU wird natürlich, und auch die Bundesunion, die wird natürlich sagen, so okay, das ist ein gutes Ergebnis für Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, bei der SPD wird man sagen, es hätte schlimmer kommen können, aber es zeichnet sich etwas ab, nämlich dass Nordrhein-Westfalen immer mehr für die CDU auch zu so einer Art Hochburg wird. Das sind jetzt schon seit 2017 ist eigentlich jede Wahl klar, dass die CDU mit deutlichem Abstand stärkste Partei wird. Und auch dieses Mal hat sich das bestätigt.
Da haben wir noch keine Einzelergebnisse aus dem Ruhrpott, vor allem aus dem klassischen Ruhrgebiet. Wie blau ist der Pott geworden heute? Kann man das Stand jetzt schon sagen?
Ganz schwer zu sagen. Ich habe gerade mal, Sie haben es angesprochen, Gelsenkirchen geguckt, ob es da schon Schnellmeldungen gibt bei der Wahl um das Amt des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin. Das sind ja die Ergebnisse, die als erstes kommen. Da erwartet man so, dass die AfD in eine Stichwahl kommt und dass sie dann gegen die SPD antreten wird. Das sind so die Erwartungshaltungen. Jetzt muss man aber sagen, die AfD hat wirklich im Vergleich zum Bundestrend so schwach abgeschnitten, auch wenn 16,5 ein sehr hohes Ergebnis für Nordrhein-Westfalen sind. Viele hatten mit einem deutlich höheren Ergebnis gerechnet. So muss man sich jetzt wirklich im Detail angucken, ob es wirklich zu dieser von vielen ja herbeierzählten oder herbeigeschriebenen blauen Welle gekommen ist im Ruhrgebiet. Am Ende wird der Abend zeigen, wie es ausgefallen ist für die AfD. Das ist auch wichtig für die AfD intern, denn in Nordrhein-Westfalen, da tobt ein richtiger Richtungsstreit, der auf die westdeutsche AfD einen sehr großen Einfluss hat. Und wenn dieses Ergebnis jetzt schlechter ist, als man es vielleicht AfD intern erwartet hatte, der ein oder andere hat gesagt, eine 20 wäre vielleicht ganz cool als Ergebnis, dann kann hier nochmal so der parteiinterne Streit bei der AfD nochmal Fahrt aufnehmen.
Die Wahllokale sind jetzt seit gut einer halben Stunde geschlossen. Haben sich denn bei Ihnen in Düsseldorf die entscheidenden Landespolitiker schon blicken lassen und was sagen die?
Bisher, das habe ich jetzt auch noch geguckt, bisher hat sich noch gar keiner geäußert. Also bis kurz vor dieses Gespräch habe ich noch mal geguckt, was Hendrik Wüst sagt. Der kann sich ja heute Abend theoretisch feiern lassen. Von den Grünen haben wir noch nichts gehört. Bei der SPD soll es um 19.15 eine erste Stellungnahme geben. Und von der AfD, da hört man auch nichts. Aber alle wollen sich jetzt so in der nächsten halben, dreiviertel Stunde äußern und wollen sagen, wie sie das Ergebnis für sich bewerten. Spannend wird vor allen Dingen sein, wie es die Grünen sich äußern. Sie sind ja der kleine Koalitionspartner der CDU hier. Und auch jetzt in der künftigen Regierungsarbeit hier in Düsseldorf, in der Landesregierung, kann dieses Ergebnis ja Auswirkungen haben. Die Grünen sind beileibe nicht mehr so stark, wie sie das vielleicht vor dieser Kommunalwahl dachten.
Vielen Dank, Christoph Ulrich. Erstmal im Landtag in Düsseldorf. Bleiben Sie gerne noch ein bisschen bei uns in der Leitung, denn es gibt sicher noch einiges zu besprechen. Das wollen wir jetzt mal machen, und zwar mit dem Politikwissenschaftler Stefan Marschall von der Uni in Düsseldorf. Schönen guten Abend. Hören Sie mich?
Guten Abend.
Ich höre. Ja, ich kann Sie hören. Guten Abend.
Hatten Sie denn mehr erwartet oder auch befürchtet, um erstmal bei der AfD zu bleiben? Hatten Sie da mehr Stimmen erwartet?
Na, ich denke, das ist in dem Rahmen, in dem es erwartet wurde. Es wurde immer gesagt, eine Verdreifachung des Wertes von 2020 ist hochwahrscheinlich. Und genauso ist es gekommen. Jetzt muss man natürlich sagen, die AfD ist nicht überall angetreten. Das heißt, wir haben hier einen Wert, der die Rolle der AfD in NRW ein wenig unterschätzt. In der ganzen Reihe von Gemeinden, von Städten hat die AfD überhaupt keine Liste aufgestellt gehabt. Da konnte man sie gar nicht wählen. Also was wir hier sehen, ist so ein Hinweis, in welche Richtung die AfD geht. Aber es ist sicherlich kein Wert, den wir hochrechnen können auf das Potenzial der AfD in NRW.
Wir haben eben schon über das ja doch schlechte Ergebnis der Grünen gesprochen. Und Sie hatten im Vorfeld dieser Kommunalwahl gemutmaßt, das Land könnte eine Entgrünung erleben. Landesweit sind die Grünen ja aber immerhin ja noch zweistellig.
Das stimmt. Die Grünen sind quasi zurückgestutzt worden auf ihr Stammwählerpotenzial. Die letzte Wahl 2020 war eine außergewöhnliche Wahl für die Grünen. Sie waren damals in der Lage, weit in die Mitte der Wählerschaft hinein Stimmen zu gewinnen. Das lag an der Themenkonjunktur, die es damals gab. Das ist jetzt vorbei. Sie sind wieder quasi zurückgefallen, aber immerhin, wie Sie sagen, auf einen zweistelligen Wert. Die Grünen haben ein Potenzial hier in NRW, ein Stammwählerpotenzial, insbesondere in den Städten, in den Universitätsstädten. Und das konnten sie jetzt zumindest wieder aktivieren.
Genau, das muss man ja immer wieder betonen. NRW besteht ja wahrlich nicht nur aus dem Ruhrgebiet. Es gibt da die Universitätsstädte wie Aachen oder Bonn oder auch die Fahrradstadt Münster. Wie sehr entwickelt sich das Bundesland da gerade auseinander womöglich?
Ja, wir sehen schon, dass Stadt-Land einen Unterschied macht. Aber auch Städte sind ja nicht gleich. Wir reden hier über Universitätsstädte auf der einen Seite. Wir reden aber andererseits auch über Städte, die in einem Strukturwandelproblem stehen, beispielsweise Gelsenkirchen oder Duisburg. Das sind ja auch Städte, das sind auch urbane Zentren, aber die haben ganz andere Herausforderungen als Münster beispielsweise oder Aachen. Und diese Heterogenität zu verstehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist sehr schwierig. Und dann kommt natürlich noch die Stadt-Land-Geschichte dazu. Wir haben große, ja, auch rurale Zentren, also rurale Bereiche, also das Land ist sehr ausgeprägt hier in NRW und da ist das Wählerverhalten anders, aber da sind die politischen Probleme auch anders, was man im Vorfeld übrigens der Wahl ja auch festgestellt hat, wenn man die Menschen gefragt hat, wo drückt der Schuh bei Ihnen, dann ist es völlig unterschiedlich, ob Sie in einer Stadt wohnen oder ob Sie auf dem Land wohnen.
Was erwarten Sie, was die bundesdeutschen Folgen dieser Kommunalwahl anbelangt?
Also wenn die Ergebnisse sich jetzt so erhärten werden, wie wir sie jetzt gehört haben gerade, dann ist es so, dass die CDU sich einigermaßen bestätigt fühlen wird. Also da wird nicht viel Verzweiflung dann halt plötzlich im Raum stehen, sondern da wird man halt sagen, okay, der Kurs ist bestätigt worden, den man gemacht hat. Natürlich, die AfD wird ein Thema bleiben, wird ein Thema sein. Man wird genauer schauen müssen, insbesondere dann, wenn wir im Laufe des Abends noch weitere Ergebnisse sehen, die deutlich machen, wo und wie sich die AfD vielleicht etablieren konnte.
Wollen wir mal jemand in Berlin fragen, ob sie denn einverstanden ist mit dieser Analyse. Guten Abend, Sabine Henkel in unserem ARD-Hauptstadtstudio.
Ja, guten Abend.
Wie sieht man das in Berlin? Die CDU lag in NRW bei der letzten Kommunalwahl deutlich über 30%, jetzt also wieder. Wie erleichtert wird der Kanzler und wird die Union da sein heute Abend?
Na, sie werden sich erleichtert zeigen. Paul Ziemiak hat das ja eben schon auch gemacht. Er hat sich gezeigt, der Generalsekretär in NRW. Den Kanzler habe ich noch nicht gesehen, aber wie das so ist nach Wahlen, auch wenn man die Wahl gewonnen hat, so wie die CDU da gewinnen wird, dann ist man natürlich erleichtert, aber man muss doch dazu sagen, und das weiß Friedrich Merz auch, dass das kein berauschendes Ergebnis ist. Schon die letzte Kommunalwahl war für die CDU das schlechteste Ergebnis ever. Jetzt liegt man noch wahrscheinlich ein bisschen drunter, keinesfalls sehr weit drüber. Also berauschend ist es nicht, aber ja, die CDU hat die Wahl gewonnen und das wird die CDU hier in Berlin im Konrad-Adenauer-Haus natürlich auch so entsprechend feiern.
Schauen wir doch mal mit der Berliner Brille auf die SPD, dass es schwierig sein wird in der alten, ja so viel beschworenen Herzkammer im Ruhrgebiet. Klar, das war eigentlich vielen klar, schon seit vielen Jahren geht's da bergab, aber 22% landesweit, das wäre ja immer noch über dem gesamtdeutschen Umfrageschnitt. Also auch da etwas wie Erleichterung?
Ja, 22%, das ist ja eine Zahl, die in den Umfragen nur noch erträumt wird, bundesweit von der SPD. Aber man muss auch sehen, NRW war mal SPD-Land. Also welchen Vergleich soll man jetzt ziehen? Ich denke, die SPD, Bärbel Baas, die Vorsitzende, sie kommt aus Duisburg, die guckt jetzt auch noch mal ganz genau auf die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, wer da wo, vor allem im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen zum Beispiel, wie viel kann die SPD da weiterhin stellen? Das wird auch für die Partei sehr, sehr wichtig sein. Dieses landesweite Ergebnis, das ist ja, wenn man so will, nur ein fiktives. Wir haben es schon gesagt, es gibt sehr viele unterschiedliche Hochburgen in Nordrhein-Westfalen. Aber die SPD wird sagen, ja, 22%, das ist was, da kann man sich zumindest ein bisschen dran festhalten, ob man sich daran aufrichten kann bundesweit. Das würde ich mal in Frage stellen, denn es wird sich ja vermutlich nicht unbedingt auf die Umfragen bundesweit auswirken.
Sie haben es ja eben schon erwähnt, wir können immer noch nicht sagen, wie die einzelnen Ruhrpott-Städte abgestimmt haben. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist ja kein Wunder bei diesen unglaublich vielen Gemeinden und Städten, die es da gibt in NRW. Aber viele hatten im Vorfeld ja schon davon geschrieben, dass der rote Pott wohl blau werden könnte. Das scheint ja nun doch nicht eingetreten zu sein, oder?
Das weiß ich nicht. Ich finde, das ist zu früh, das zu sagen, denn wie gesagt, das ist jetzt ja ein fiktiver landesweiter Wert. Wir müssen mal dann später ins Ruhrgebiet schauen, ob wie die AfD da in einzelnen Kreisen abgeschnitten hat. Ich denke, auch wenn es nur vereinzelt der Fall sein sollte, dann ist es doch auch eine Niederlage für die SPD, sollte zum Beispiel die AfD in Gelsenkirchen stärkste Kraft werden.
Landesweit 16,5%. Hatten Sie da nicht doch womöglich mehr befürchtet oder erwartet?
Ja, es ist, wenn man das letzte Kommunalwahlergebnis dazu nimmt, eine Verdreifachung. Aber es war zu erwarten, dass die AfD natürlich sehr stark wird. Da haben sich hier in Berlin auch alle drauf eingestellt. Aber man muss auch sehen, die AfD kam von 5% bei der letzten Kommunalwahl. Da war es klar, dass sie zulegen würde. Sie liegt jetzt doch dann deutlich landesweit unter der SPD und erst recht hinter der CDU. Das dürfte jetzt hier einige zunächst mal ein bisschen zufriedenstellen, nach außen zumindest. Ich glaube aber, dass doch auch in den Parteizentralen sehr genau beobachtet wird, dass die AfD weiterhin auch in Nordrhein-Westfalen im Aufwärtstrend ist. Und ich glaube, das zu verhindern war auch ein Grund dafür, dass die ganze Politprominenz vom Kanzler angefangen in NRW bei einer Kommunalwahl so stark Wahlkampf betrieben hat.
Naja, aber der Politikwissenschaftler Stefan Marschall, den haben wir eben gehört von der Uni in Düsseldorf, der sagt schon, das könnte durchaus in der Partei, also in der AfD, auch ein paar Konflikte geben. Sehen Sie den nicht?
In der Bundes-AfD sehe ich das jetzt erstmal nicht, weiß ich nicht, kann ich schwer sagen. In der NRW-AfD, ja, da gibt es große Konflikte, aber hier in der Bundes-AfD, die sind doch gerade sehr satt und zufrieden eigentlich, vor allem mit den Umfrageergebnissen bundesweit, und die werden sie weiterhin vor sich hertragen.
Der Pott wird blau. Diese Überschrift, die gab es ja im Wahlkampf wieder und wieder. Hat das vielleicht auch etwas zu tun mit dieser ja doch erstaunlich hohen Wahlbeteiligung? Wie würden Sie die bewerten?
Da muss man sich nochmal die genauen Umfragen der Endergebnisse anschauen. Aber der WDR hat ja eine Nachwahlbefragung gemacht und auch gefragt, was war das wichtigste Thema für ihre Wahlentscheidung. Und es war nicht das Thema Migration, wenngleich das auch oben stand, aber das war das Thema Wirtschaft. Und da kann man auch noch mal ins Ruhrgebiet schauen. Also die Menschen haben offenbar Angst um den Arbeitsplatz, sorgen sich um die Zukunft. Das war das entscheidende Thema, was wahrscheinlich eher auf die CDU eingezahlt hat als auf die AfD.
Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen direkt aus Berlin. Sabine Henkel war das in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Und das waren die ersten Eindrücke nach den Ergebnissen der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Noch haben wir da nur eine Prognose. Einzelne Ergebnisse aus den Städten und Kommunen gibt es dann um einiges später heute Abend. Weitere Ergebnisse gibt es aber natürlich auch zum Beispiel hier in der ARD-Infonacht. Sie hören die Themen des Tages. Für die Verteidigungs- und die Außenminister der NATO waren es zuletzt wirklich hektische Tage. Die Anspannung ist spürbar gestiegen, nachdem gleich 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Jetzt während des Sapad-Manövers in Belarus, da gab es noch so einen Vorfall in Rumänien, gleich an der ukrainischen Grenze. Es waren übrigens auch deutsche Abfangjäger, die dann aktiviert worden sind. Bundesaußenminister Wadefuhl klingt besorgt.
Russland hat damit leichtfertig eine gefährliche Eskalation in Kauf genommen. Die Stationierung niederländischer F-35 oder deutscher Patriot-Systeme in Polen sind deshalb mehr als ein Symbol. Sie sind eine militärische Notwendigkeit für eine sichere NATO-Ostflanke angesichts der Bedrohung durch Russland, die absehbar weiter bestehen wird.
Soweit also der deutsche Außenminister. Fragt sich jetzt, wie nah kommt uns mittlerweile dieser Krieg in der Ukraine? Wie also umgehen mit dem, was Russland da tut? Mein Kollege Jochen Fischer, der hat heute mit dem Militärsoziologen Timo Graf gesprochen und hat ihn gefragt, auf welche gefährlichen Zeiten wir uns da einstellen müssen.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass dieser Drohnenvorfall oder auch Drohnenangriff in Polen eine ganz neue Eskalationsstufe darstellt. Wir sind aber in Europa und insbesondere in Deutschland bereits seit vielen Jahren und mit steigender Tendenz und auch mit zunehmender Aggressivität einer Vielzahl von Angriffen ausgesetzt. Sabotageakte, dazu gehören auch gestörte GPS-Signale, die die Sicherheit im zivilen Luftraum gefährden, oder auch Angriffe auf kritische Infrastruktur, Spionageaktionen, Cyberangriffe, Tausende jeden Tag, Desinformation in sozialen Medien und auch, das dürfen wir nicht vergessen, Auftragsmorde wie in Berlin und anderswo in Europa. Aber auch ganz klar die Drohung seitens der russischen Führung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Auch das ist Terror, der versucht, uns Angst zu machen und uns dahingehend zu beeinflussen, dass wir die Unterstützung für die Ukraine und unsere eigene Verteidigungsfähigkeit einstellen. Und ich glaube, man muss kein technischer Experte sein, und das bin ich nun auch nicht, was Militärtechnik angeht, um zu verstehen, dass der Vorfall in Polen definitiv kein Versehen gewesen sein kann. Es klingt zunächst lächerlich, aber zählen Sie sich das bitte mal auf, wie viele Drohnen das eigentlich waren. Fangen Sie vorne an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich breche das jetzt mal an der Stelle ab, weil das zu lange dauert. Aber Sie sehen schon, das kann kein Versehen gewesen sein. Und es ist auch wichtig zu reflektieren, dass das natürlich nicht nur ein Test oder Angriff, je nachdem, wie Sie das jetzt deuten wollen, auf Polen war, sondern auf Europa und die NATO insgesamt.
Ja, Sie sagen eben, Russland will uns da Angst machen. Müssen wir denn Angst haben?
Nun, Angst ist das, was Russland versucht, bei uns auszulösen. Und Angst ist nicht ein guter Berater, Hysterie auch nicht, Panik auch nicht. Und das Erfreuliche ist, mit Blick auf die Bevölkerungsbefragungsdaten, die wir auch erheben, dass die Deutschen mit kühlem Kopf reagieren, in der Mehrheit. Nicht alle, aber in der Mehrheit. 2/3 der Deutschen sprechen sich für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben aus, für die Erhöhung der Anzahl der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Viele wären bereit, sich auch persönlich militärisch zu engagieren, um genau zu sein, mehr als die Hälfte aller befragten Männer. Das sind in absoluten Zahlen übersetzt Millionen von Bürgern und auch ein paar Millionen Frauen. Die Wehrhaftigkeit in der deutschen Bevölkerung steigt infolge dieser gestiegenen Bedrohungswahrnehmung. Die Menschen sind sich der Bedrohung durch Russland bewusst.
Und da gibt es ja in der deutschen Gesellschaft natürlich auch diese eine pazifistische Strömung, also Menschen, die generell militärische Gewalt zur Lösung von internationalen Konflikten ablehnen. Aber in Deutschland ganz speziell gibt es auch, ja, ich nenne sie mal, die sogenannten Russland-Freunde. Wie kommen wir denn da raus? Wie können wir mit denen umgehen?
Also, was Sie ansprechen, pazifistische Strömung, die gibt's in allen Gesellschaften. Das ist Deutschland auch in keiner Weise besonders, auch nicht ob unserer Geschichte. Die Anzahl der Pazifisten wird in den öffentlichen Diskursen, aber auch in der Wissenschaft gerne überschätzt. Die allermeisten Deutschen würde ich als Realisten bezeichnen. Und wir sehen das ja an der Reaktion auf die sicherheitspolitische Lage. Also, das würde ich ganz gerne mal abräumen, dass die meisten deutschen Pazifisten sind, das glaube ich nicht. Und die es gibt, die sind auch ein willkommenes Korrektiv. Wir sind eine pluralistische Gesellschaft, eine Demokratie. Es ist immer auch richtig und wichtig, Gegenstimmen zu haben und zu hören, um mit denen in einen Dialog einzutreten. Wenn Sie jetzt die Putin-Versteher ansprechen, Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, klar, die gibt's auch. Aber, und das finde ich wichtig für die Debatte in Deutschland insgesamt, eine Mehrheit der AfD-Anhänger selber sieht Russland auch als militärische Bedrohung für Deutschland. Ja, das heißt, die sind nicht unbedingt alle Putin-Lover und die sollte man nicht pauschal über einen Kamm scheren. Denn vor dem Hintergrund dessen, dass viele auch in der AfD Russland als Bedrohung sehen, ist ein Dialog auf dieser Grundlage möglich.
Herr Graf, ist denn Ihrer Einschätzung danach, besteht diese Gefahr, dass wir in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden?
Nun, wir müssen verstehen, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Das, um was wir uns bemühen im Rahmen unserer Verteidigungsfähigkeit, ist Abschreckung. Wir versuchen ja, einen Krieg zu verhindern. Die NATO war immer ein defensives Bündnis. Die Aggression, und das zeigt ja der Drohnenvorfall jetzt auch ganz klar in Polen, der fliegt buchstäblich von Osten Richtung Westen, in böser Absicht und bewaffnet. So, aus welcher Richtung die Aggression kommt, ist klar. Und wir sind darum bemüht, unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wir sind darum bemüht, als Bundeswehr, als Deutschland, als Europa, als NATO, als Wertegemeinschaft in diesen Bündnissen uns dieser Aggression entgegenzustellen. Und ja, das Eskalationsrisiko besteht, aber die Eskalation selber geht von Russland aus und wir können nicht anders, als uns dagegen verteidigen.
Soweit also die Einschätzung des Militärsoziologen Timo Graf hier in den NDR-Info-Themen des Tages. So, 100 Meter sind wir vorhin schon gesprintet, aber es gab noch mehr Höhepunkte heute natürlich. Am zweiten Tag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften heute. Hendrik Lückhoff, dieser Tag, der hatte schon jede Menge Höhepunkte zu bieten. Einen hatten wir ja schon gehört und vor allem die erste deutsche Medaille.
Ja, unter anderem, du hast es gesagt, die 100-Meter-Läufe sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und eben auch das Weitsprung-Finale der Frauen. Und da hat Malaika Mihambo Edelmetall geholt. In dem Stadion, in dem sie 2021 Olympiasiegerin wurde, gewann sie heute WM-Silber. Claudia Hogestraat fasst den Tag bei der Leichtathletik-WM in Tokio zusammen.
Malaika Mihambo, die Medaillenmaschine von Tokio. 2021 Olympia Gold, 2025 WM Silber. Wenn es drauf ankommt, ist sie da.
Ich bin einfach glücklich, dass mir das gelungen ist, wirklich nochmal das rumzureißen. Und obwohl ich jetzt schon so lange Weitsprung mache, habe ich trotzdem noch das Gefühl, ich kann auch immer noch dazu lernen und immer wieder neue Wege finden, wie ich den Weitsprung angehen kann, damit ich mich verbessern kann. Von daher bin ich sehr dankbar, dass mir das heute gelungen ist. Und damit bin ich sehr zufrieden.
Der schnellste Mann der Welt kommt 10 Jahre nach Usain Bolts letztem WM-Sieg wieder aus Jamaika und heißt Oblique Seville. Er brauchte für die 100 Meter 9,77 Sekunden. Bei den Frauen siegte die US-Amerikanerin Melissa Jefferson-Wooden in starken 10,61. Die deutsche 100-Meter-Meisterin Gina Lückenkämper durfte nur zusehen. Sie war im Halbfinale ausgeschieden und träumt weiter vom ersten WM-Einzelfinale ihrer Karriere.
Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es hat heute einfach nicht sein sollen. Es hat nicht schneller sein sollen, was natürlich super ärgerlich ist. Aber gut, dann halt beim nächsten Mal.
Auch Diskuswerferin Shanice Kraft blieb nur die Enttäuschung. Statt der erhofften Medaille holte sie Platz 8.
Platz 1 ist das Ziel der deutschen Basketballer. Nach dem Weltmeistertitel von vor 2 Jahren will die Nationalmannschaft heute auch den Europameistertitel holen. Im Finale in Riga geht's ab 20 Uhr gegen die Türkei. Beide Teams haben bisher alle ihre EM-Spiele gewonnen. Für Deutschlands Kapitän Dennis Schröder aus Braunschweig ist die Partie deswegen komplett offen.
Die Karten werden neu gemischt, ist egal, was wir vorher getan haben. Wer auch immer am meisten gibt und rausgeht und versucht, das Spiel zu gewinnen, gibt sich gute Chancen.
Zum ersten Mal seit 20 Jahren steht die deutsche Basketballnationalmannschaft wieder in einem EM-Finale und will den Europameistertitel zum zweiten Mal erst überhaupt nach 1993 holen. Die Türkei hat natürlich was dagegen und was da auf Deutschland zukommt, das sagt uns unser Reporter vor Ort Armin Lehmann.
Ja, die Türken haben natürlich eine gute Mischung aus Jung und Alt, aber sie haben auch einen Superstar mit Alperen Şengün von den Houston Rockets, da in der amerikanischen Profiliga. Dieser Şengün trägt sein Team durch dieses Turnier, das irre viel Selbstvertrauen gewonnen hat durch den Sieg in der Vorrunde gegen den Topfavoriten, gegen Serbien. Dann sind sie als Gruppensieger weitergegangen und haben im Halbfinale die auch sehr hoch eingeschätzten Griechen aber regelrecht demontiert. Die haben sie richtig auseinandergenommen. Es ist ein Gegner, der auf jeden Fall zu beachten ist, der richtig schwer zu bespielen ist, der von draußen diese wichtigen Dreipunktwürfe ganz oft verwandelt hat im Laufe dieses Turniers und der deshalb natürlich auf Augenhöhe mit dem Weltmeister Deutschland steht.
Und die Deutschen haben prominente Unterstützung. Bundespräsident Steinmeier ist beim EM-Finale in Riga in der Halle. Jetzt kommen wir zur Fußball-Bundesliga. Da spielt Werder Bremen gerade in Mönchengladbach. Nach rund 70 Minuten führen die Bremer mit 2:0. Es wäre der erste Sieg für Werder im dritten Saisonspiel. Der FC St. Pauli hat heute den zweiten Sieg geholt. Nach Rückstand haben die St. Paulianer zu Hause gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen. Daniel Sinani sorgte für den Siegtreffer eine Viertelstunde vor Schluss.
Ich denke schon, dass wir aber die ersten 15 Minuten ein bisschen vielleicht nicht konzentriert waren oder nicht ins Spiel fanden, kassieren wir auch ein Tor. Aber danach, ich denke schon, dass wir eben das Spiel unter Kontrolle hatten und das über 90 Minuten gut über die Bühne gebracht haben und eben verdient auch gewonnen, würde ich sagen.
Tja, St. Pauli hat jetzt 7 Punkte nach 3 Spielen, der beste Bundesliga-Saisonstart in der Geschichte der Hamburger. In der zweiten Liga hat's heute einen Rekord gegeben, die schnellste rote Karte der Zweitligageschichte. Die hat Noah König von Greuther Fürth gesehen. Nach 27 Sekunden flog er wegen einer Notbremse vom Platz und leitete damit die 0:3 Niederlage seiner Fürther gegen Kaiserslautern ein. Außerdem gewann Düsseldorf 2:1 in Münster und Elversberg und Dresden trennten sich 2:2. Und in der dritten Liga gab's im Nordduell zwischen Osnabrück und Rostock keinen Sieger, 0:0.
Vielen Dank, Henrik Lückhoff, das mit dem Sport hier auf